Noch sind keine Entscheidungen in Liga 2 gefallen. So langsam geht es aber auf jeden Fall auf die Zielgerade. Schon am 32. Spieltag könnten die ersten Entscheidungen fallen. Es gibt das Derby in Hamburg. Es gibt einige Kracher im Abstiegskampf. Und heute schauen wir mal drauf, wie wir den nächsten Spieltag managen würden. Auf welche Teams wir gehen, welche wir vielleicht lieber außen vor lassen. Viel Spaß mit der heutigen Episode Spieltagssieger-Besieger.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche und Bench.
Ich bin heute Morgen aufgestanden und war irgendwie direkt euphorisch, Tusche. Ich hatte direkt deine Stimme im Ohr und wusste, mit dem Mann heute, da kracht's wieder. Wie geht's dir?
Bench, alte Hundelunge. Ging mir doch genauso. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen den Podcast machen dürfen. Mir geht's super entspannt, obwohl mein Wochenende Kickbase-technisch beschissen war, gerade in der zweiten Liga. Das war mal wieder nichts. Ich wollte angreifen, aber ich stagniere seit Wochen und das kotzt mich so dermaßen an. Ich hatte einen Spieler über 100 Punkte, der Rest war Schmutz.
Ja, das ist bitter. Ich muss sagen, ich hab im Vorfeld natürlich mir auch nochmal das Wochenende angeschaut. Ich habe ja immer das Glück irgendwie dieses Jahr, wenn wir zusammen aufnehmen oder wenn ich mit Janni aufnehme und du mal nicht kannst, dann sind meine Wochenenden immer zumindest mal solide. So, dieses Mal auch wieder über 1000 geholt, so, da kann mich niemand heute anscheißen von der Seite. Alles gut, hab ich echt immer Glück so, aber du musst ja langsam aufpassen. Also ich bin echt nicht gut unterwegs, 7. von 11, aber es sind nur noch 400 Punkte auf dich, Tusche.
Mann, hör auf, Alter, ich kotze wirklich jetzt. Das ist wirklich so krass auf, weil ich trotzdem ja so viel investiere in den Kickbase-Sport, immer Ideen habe, noch Spieler kaufe, verkaufe. Aber ja, im Moment geht bei mir echt leider nicht viel auf, ja. Also, boah, ich habe lange an 7 festgehalten, dann habe ich verkauft, hat auch wieder 2 Spieletage nichts gemacht, jetzt rastet da kurz aus, das passiert ja immer mal. Ja, ja. Aber ich habe halt kein mal so ein richtiges, so ein kranker Spieltag, ja. Ich habe wieder auch nur ein Tor, glaube ich, letzte Woche genauso. Boah, ich bin dann ein bisschen auf Schalke gegangen, Simon macht halt nichts, seit immer da, seitdem ich ihn habe. Kappa da ja auch nur ein Spiel durchgedreht. Ja. Boah, echt schmutzig. Jetzt hatte ich Cuisson, der schießt auf mir keine Elfmeter mehr. So, ja, der sonst vorher auch geschossen hat. Mhm. Also, naja. Also echt, das Schlimmste ist, wenn ich hinter dir lande.
Ja, ja.
Das, jetzt habe ich ein neues Ziel, vor dir zu bleiben und das ist eigentlich armselig. Aber,
Mensch. Ja, also ich muss sagen, so, es ist fair. So, dieses Jahr ist echt sehr, sehr bescheiden, sehr schwach bei mir. Brauchen wir jetzt auch nicht nochmal komplett neu aufrollen, woran es liegt und so, aber ich muss sagen, also ich bin ja auch in einigen Erstligarunden unterwegs, du ja glaube ich auch, aber irgendwie, ich muss nächstes Jahr, ich muss mal glaube ich, keine Ahnung, vielleicht
mache ich einen Monat, nicht ab, übrigens, mein Freund.
Vielleicht muss ich einen Monat ins Kloster oder so, habe ich gerade schon gesagt, meine innere Mitte wiederfinden, weil irgendwie habe ich in der zweiten Liga einfach zu sehr abreißen lassen dieses Jahr, also das hat mich genervt, dass da 3-4 Dinge bei mir echt komplett in die Binsen gegangen sind und dann habe ich viel zu früh, viel zu sehr abreißen lassen, vor allem, weil bei uns ja auch wirklich, das kann man an der Stelle, glaube ich, mal sagen, jeder Spieltagssieg lohnt sich ja, um es mal so zu formulieren, so, ne?
So sieht's aus, da gibt's ein paar Euros.
Also und deswegen, da hin und wieder bin ich natürlich mal oben dabei, so, weil ich auch tendenziell eher so, ich meine, meine Magdeburger sind ja so ein bisschen mein Fable irgendwie, da hast du natürlich alle paar Wochen mal einen Spieltag, wo da richtig was geht, auch wenn es dieses Jahr nicht allzu viele Spieltage bei den Jungs sind, aber da ist natürlich immer viel Ballbesitz, viele Aktionen und, deswegen, da wäre eigentlich noch der ein oder andere Spieltagssieg sicherlich drin gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Intuit gewesen wäre. Aber
gut,
wie gesagt,
Selbstkritik ist wichtig, sich selbst hinterfragen. Ja, ja. Du haust auf jeden Fall nicht ab, mein Freund. Das habe ich mit Janni letzte Woche schon besprochen. Du bist nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. du wirst hier nicht losgelassen von uns. Ja. Aber genau, was du sagst, auch mit Magdeburg, ich glaube, vielleicht bist du auch so ein Typ. Ich bin auch so ein Typ, ich halte dann an meine Ideen erstmal eine Zeit lang fest, weil ich davon überzeugt bin, nicht? Mhm. Aber wahrscheinlich muss man sich dann eher von den Dingen, die man so im Kopf hat, trennen, weil es halt einfach nicht funktioniert, nicht?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Schwäche von uns beiden. So, wir sind beide, glaube ich, so gepolt, dass wir auch sagen, ey, so wir schätzen uns selber als jemanden ein, der halt wirklich Ahnung von dem hat, was wir hier tun eigentlich so. Und dann lässt man sich natürlich nicht hier einen erzählen von wegen, ja, dies und das war scheiße und das war eine falsche Entscheidung von dir. Nee, das war genau die richtige Entscheidung. So, die genau Jungs machen so, scheiße auf dem Platz.
Genau so ist es ja. Und vor allem, ey, du brauchst mir nicht erzählen, was ich mache. Ich habe meine Ideen. Und dann will ich die durchdrücken, um zu sagen, komm mal hier, du Hans.
Na? Ja, wirklich.
Meine so Ideen sind gut, aber sie sind gerade bei mir jetzt in den letzten Wochen halt nicht gut. Und das fuckt mich dermaßen ab.
Ja.
Aber die 3 Spieltage sind noch da und ich gebe trotzdem weiter Gas und versuche, Spieler zu kaufen, wo ich denke, komm, ey, das könnte jetzt mal wieder passen, weil, genau wie du es angesprochen hast, jeder Spieltagssieg bei uns, das ist schon fast ein Abendessen mit der Frau. Also von daher, das lohnt sich schon. Ja, kann man schon mal machen. Hingeht. Also wenn man so 10 Döner essen will, dann hat man den.
Die hast du drin. Ja, sehr gut.
Aber Jan noch gar nicht gelobt, er hat wieder gewonnen, der Hund.
Da wollte ich hin gerade. Ach so, okay. Ich dachte, super, super Überleitung von dir. Ist okay, sorry. Denn der Spieltagssieg am Wochenende ging mal wieder an Janni. Und der ist echt gut unterwegs dieses Jahr. Ja, hat er sich verdient den Applaus.
Muss man auch mal respektieren.
Ja, hat sich auch mittlerweile ein kleines Stückchen von Totti da abgesetzt auf der 2. Ja. Wenn ich mir so die Tabelle angucke, was mich aber vor allem auch überrascht, und da müssen wir auch mal ein kleines Lob aussprechen, Bernie auf der 3 unterwegs, der aufschließt zu Totti. Wo kommt das denn her?
Ja, Bernie zieht durch, so klammheimlich so, der macht immer solide Punkte, nie so einen richtigen Ausraster, aber fast, glaube ich, immer ein Tausender oder ein bisschen drüber.
Ja.
Also er hat nie einen richtig scheiß Spieltag, so wie ich jetzt, was habe ich jetzt, 628 Punkte? Also das ist wirklich so viel Dreck, ja, da könnte ich mich mal links und rechts in einen reinfeuern, weil ich da ausrasten kann. Und bei Bernie ist es wirklich so stabil. Spieltag für Spieltag hat er seine Band zusammengekauft, die echt gut punkten. Ja,
macht er gut. Aber
Janni. Also, Janni wird wahrscheinlich das Ding ziehen. Es sei denn, es kommt noch was ganz Fieses.
Ja.
Für Janni.
Ja, schauen wir mal.
Karte, 11 Meter Eigentor. Ja. Und Totti rastet mal wieder aus mit einer 1,5er Schlitten.
Dann kann das endlich werden. Da ist schon noch was möglich, aber aktuell für die Leute da draußen, so 800 Punkte liegen zwischen den beiden. Janni vorne mit 15.530 aktuell. Also das ist schon eine sehr solide Runde, die der Mann spielt. Und wenn da nicht was noch ordentlich in die Hose geht, dann sollte der das Ding tatsächlich nach Hause bringen. Und dann hat er sich auch verdient. Aber da kannst du schön die letzte Episode mit ihm aufnehmen und dich mit ihm hier rumschlagen, wenn er da den Popo gepudert kriegen muss.
Kriegt er von mir. Wenn er das Ding durchzieht, ich meine 15.000, wie viel? 500 Punkte?
Ja.
In 14 Spieltagen
ist er auch stabil. Ja, schon sehr gut. Ja, auf jeden Fall.
Das muss man halt auch mal ganz klar sagen.
Hat er sich verdient. Ja.
Aber es reicht jetzt auch.
Es reicht jetzt auch. Die Punkte von uns in der Kickbase-Liga brauchen wir uns jetzt nicht weiter anschauen. Wir werfen aber, bevor wir dann weitergehen zu deinem Trio, noch einen Blick auf den letzten Spieltag. So, rounden den mal kurz ab. Später wird dann auf jeden Fall auch noch ein großes Thema, dass wir natürlich mittlerweile an einem Saisonpunkt angelangt sind, wo man sagen muss, ey, von Spieltag zu Spieltag managen, jetzt kann es auch mal lohnen, einen Big Boy abzugeben, um irgendwie 2-3 mit gutem Matchup zu holen, weil es ist eben nicht so, dass du diesen Big Boy dann nicht mehr wiederkriegen kannst und die Hälfte der Saison noch ohne ihn gehen müsst oder so. Es sind eben nur noch 3 Spiele und deswegen schauen wir uns später dann zu gegebener Zeit nochmal an, welche Teams am Wochenende in Frage kommen, wo man vielleicht mal Risiko gehen kann, werfen aber zuerst nochmal einen Blick auf Spieltag 31 und da haben die Hamburger, der HSV, hat endlich mal wieder gezeigt, warum er eigentlich als der große Favorit vor der Saison wieder reingegangen ist. Meiner Meinung nach auch immer noch nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste Kader der ganzen Liga. Am Wochenende mit 2219 Punkten und einem 4-0 in Braunschweig richtig einen abgerissen. Glaubst du, das ist nochmal ein richtiger Push jetzt fürs Derby oder ist es eher so, weil das finde ich nämlich sehr, sehr tough, es ist ja schon am Wochenende so, dass Pauli in Hamburg im Volksparkstadion aufsteigen kann und Hamburgs Träume komplett zerplatzen können. So, ist das mehr Druck oder gibt es jetzt nochmal einen Push durch das Spiel in Braunschweig?
Also, wenn ganz wichtig ist, immer St. Pauli sagen. Ich habe nämlich auch eine Zeit lang Pauli gesagt, habe immer dann viele Zuschriften gekriegt, weil das irgendwie wohl ein Maulwurf sein soll.
Ja.
Also bitte immer St. Pauli, nicht, dass du Shit kriegst, mein Freund, das möchte ich nicht.
Sehr gut.
Zum HSV, also bockstabil, hätte ich nicht gedacht. Ich habe zwar 1-3, also 3-1 für den HSV getippt, aber 4-0 im Braunschweig, die Art und Weise war schon echt gut. Das kann viel lösen beim HSV, aber ey, Derby, mein Schatz, was soll man darüber reden, Alter? Und du hast den Worst Case angesprochen für jeden HSV-Fan.
Ja.
Es wäre brutal, wenn St. Pauli am Freitag im Volksparkstadion aufsteigen würde. Wow.
Was dann da los ist.
Das wäre nochmal so ein richtiges Ding in die Schnauze für jeden HSV-Fan, weil du dann auch weißt, dann ist es auch wahrscheinlich das 7. Zweitliga-Jahr.
Ja.
Ja, das ist ja, das ist ja mit, das eine ist ja mit dem anderen verbunden. Ja. Weil Düsseldorf spielt dann zu Hause, die spielen auch Freitag, Alter. Die spielen auch Freitag gegen Nürnberg. Stell dir vor, St. Pauli gewinnt beim HSV und Düsseldorf gewinnt gegen Nürnberg. Ja. Dann war's das.
Also das
wäre so ein richtiges,
das schlimmste Wochenende, was du dir vorstellen kannst.
Also als doppelt ins Gesicht geht, also schlimmer geht's nicht.
Ja.
Und eigentlich möchte ich, dass das nicht passiert.
Ja.
Weil das echt hart ist, Alter. Weil ich ja selber Fußballer war, bin. Oh, das ist, Alter, das ist eine Konstellation, die echt hart sein kann und die nachwirken könnte. Aber wie gesagt, das 4-0, du gehst mit einem geilen Gefühl in so ein Derby, da kann alles passieren. Ich war im letzten Jahr auch am Freitagabend, da ging es 4-3 für den HSV aus. Das war ein Wahnsinns-Fußballspiel. Ich hoffe auch, dass wieder sowas wird. Ich habe 2-2 getippt. Mal gucken, was da wirklich am Freitag passiert. Aber diese Spiele kannst du nicht einschätzen, ja.
War nicht sogar im Hinspiel dieses Jahr, war das nicht das Ding, was Heuer Fernandes sich selber reinlegt? Oh, war das nicht sogar gegen St. Pauli?
Alter, ja. Und dann,
das sind natürlich Klassiker für solche Spiele, ne?
Nicht? Also klar, da war dieser Rückpass, der katastrophal war. Dann springt der vorher vor Heuer Fernandes auf. Er will den Ball wegnageln gegen Schienbein und haut ihn sich selber aus 3 Metern unter die Latte.
Ja.
Aber der HSV ist in dem Spiel zurückgekommen, 2-2. Und das muss man dem HSV ja auch mal zugutehalten. Die Moral ist ja da von der Truppe, ja, aber
auf jeden Fall.
Sie haben halt schon zu viele Punkte weggegeben, wieder gegen auch schwächere Gegner, ja, und deswegen ist die Konstellation ja so, dass sie natürlich mit dem 4-0-Sieg 2 Punkte aufgeholt haben, Düsseldorf gegenüber, es immer noch 4 Punkte sind, ich spreche ja immer von 5 Punkten, weil 16 oder 17, nee, jetzt sind es ja gar nicht mehr so viele, jetzt sind es ja nur noch 12 Tore, aber in 3 Spieltagen musst du das natürlich auch erstmal aufholen, also Tordifferenz schlechter, das ist dann am meisten schon nochmal ein Punkt am Ende und, aber dieses Spiel am Freitag, ey, wer sich das nicht reinzieht...
Ja, ich habe so Bock drauf.
17.45 Uhr ist Sky schon online, sogar eine Viertelstunde eher diesmal.
Sehr gut.
Max Kruse ist sogar Co-Kommentator, also...
Oh.
Ja, da hat sich Sky was einfallen lassen.
Haben sich nicht lumpen lassen.
Nee, da haben sich nicht lumpen lassen, also...
Sehr gut.
Ganz cool. Aber wie das Spiel, ey, Mensch, Mann...
Ja, du hast
was noch, ist dein Gefühl? Was ist denn dein Gefühl?
Nee, wir machen es so. Du hast 20 Minuten Zeit noch, ich auch, weil wir natürlich später dann auf den Spieltag nochmal explizit eingehen und bis dahin haben wir beide einen Ergebnistipp.
Okay, sehr gut.
Sehr gut. Genau, um das Ganze rund zu machen, Spieltag 31, Lautern überrascht natürlich in Kiel. Da hätte Janni, glaube ich, heute auch Bock drauf gehabt, hier drüber zu reden. Riesen Coup natürlich, auch sehr, sehr wichtiger Dreier im Abstiegskampf, ist jetzt wieder über dem Strich. Ansonsten, wenn ich mal so den Blick über die Ergebnisse schweifen lasse, keine Riesenüberraschung gewesen, oder?
Nee, nix. Nee. Also, 4. wildes Spiel in Wien-Wiesbaden.
Mhm.
Wien hat natürlich richtig Bauchschmerzen. Für alle Kickbase-Sportmanager da draußen, Wien-Wiesbaden-Trainerwechsel. Kein Mensch weiß, also wenn man noch irgendwie Wien-Wiesbaden-Spieler hat, nächsten Spieltag weiß kein Mensch.
Ja. Ich hab mir letzte Woche noch von Janni, weil ich das Budget noch über hatte und er noch was abgeben musste, habe ich mir noch Vukotic geholt. Hat sich am Wochenende natürlich absolut gar nicht gelohnt, aber ich glaube, das ist so einer der wenigen, so Preteien, Vukotic, solche Jungs kannst du natürlich aufstellen, aber danach wird es auch schon schwierig eigentlich.
Ja, und jetzt mit dem Trainerwechsel sogar nochmal doppelt schwer, ja.
Ja, genau.
Und jetzt ist natürlich auch nochmal ein richtig krankes Spiel für Wien in Braunschweig, aber
ja. Da geht's um alles.
So sieht's aus.
Um alles geht's wie jede Woche auch in deinem Trio-Tusche. Bist du ready?
Ich bin ready.
Rainer.
Tusches Trio.
Und ich habe mal wieder ein Schnäppchen-Trio. Das ist Wahnsinn. Der erste ist Poreba vom HSV. Ein Assist, 229 Punkte, 420k Stand heute. Den, glaube ich, kann man sich zulegen, weil ich glaube, dass er auch gegen St. Pauli spielen würde. Und wenn er nicht spielt, das Gute ist, man kann Freitag die Aufstellung einsehen. 420k. Jetzt hat man wahrscheinlich ein bisschen Kohle drüber. Wenn er bei euch auf dem Transfermarkt ist, schnappt zu. Geht vielleicht nicht ganz so drüber. Ich habe ihn, glaube ich, bei uns für 1,33 geholt. Oder weiß gar nicht. Dafür ist es für mich okay, weil ich echt noch Kohle drüber habe. Und weil ich halt, wie gesagt, einsehen kann, ob der Bursche am Wochenende am Freitag aufläuft gegen St. Pauli oder halt nicht. Und ich habe ihn für 1,99 geholt. Auch nicht schlimm. Nehme ich mit, um zu gucken, und ich glaube, dass er nach der Performance auch wieder anfangen kann, und ich hoffe es natürlich auch, dass er wird. Deswegen für 420k da draußen alle zu schnappen. Der zweite im Bunde ist Srebeni von Kräuter Fürth. 3 Assists bei einem 5-3 Auswärtssieg in Wien-Wiesbaden, 228 Punkte und mit 250k auch ein Schnäppchen. Ja, auch da sollte man sich den Burschen zulegen, weil ich glaube, dass er gegen
Braunschweig.
Gegen Braunschweig spielt. Ich habe von. Was habe ich in Wien gesagt? Ich blöde.
Zu Hause gegen Braunschweig.
Ja, ja. Also Fürth zu Hause gegen Braunschweig. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Wien gegen Braunschweig spielt. Das war falsch. Also Fürth gegen Braunschweig, jetzt der Spieltag. Und deswegen ist Srebeni einpacken, weil ich glaube, dass er spielen wird. Und mit 250k auch ein brutales Schnäppchen ist. Und der dritte im Bund, das würde Janni freuen. Hanslik vom 1. FC Kaiserslautern. Ein Tor, 173 Punkte, 250k aktuell. Auch den jungen Herrn einpacken, weil er, glaube ich, spielen wird auf der 10 spielt er jetzt aktuell, weil sogar Ritter nicht angefangen hat. bei Kaiserslautern in Kiel. Klar, war ein bisschen vom Trainer Friedhelm Funke begründet wegen Körpergröße. Aber ich glaube, dass Friedhelm Funke jetzt da nicht so viel verändern wird, wenn du 3-1 in Kiel gewonnen hast und jetzt zu Hause das Samstagabend Topspiel hast gegen Magdeburg. Deswegen, Hanzig mit 250.000 sind das drei absolute Schnäppchen. Und die habe ich mir mal rausgepickt. Und sonst ist mir aufgefallen, es haben vier Stürmer doppelt getroffen am Wochenende. Also Sieb, Brittain, Glatzel und Rigotta. Also die Stürmer sind on fire. Falls die bei euch auf der Liste sind, dann vielleicht überlegen, die einzusacken.
Sehr gut. Nehmen wir so mit. Ich habe sowieso auch die letzten Wochen das Gefühl, es dreht sich echt nochmal in vielen Teams so ein bisschen der Wind. Es kommen nochmal zwei, drei Jungs überraschend irgendwie rein, die dann auch tatsächlich performen. Also einiges los im Moment, was so die Rotation in den Teams angeht. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu holen. Und während du dein Trio gerade hier runtergearbeitet hast, habe ich gesehen, hast du mir auch noch Condé in unserer Liga weggeschnappt. Also Tag ist wieder gelaufen hier.
Das kam gerade rein. Ich habe mich so gefreut.
Ja, machst du nichts.
Weil ich gerade geguckt habe, okay, was habe ich mit Boreba? Dann sehe ich so, ey,
Condé, cool, nimmst du mit?
Das gibt's doch gar nicht. Ist der wieder bei Papa gelandet? Das gibt's ja nicht. Ja, aber jetzt muss er ja nur performen. Also deswegen, damit habe ich auch meine Probleme.
Schauen wir mal, was auch vor allem am Freitag wieder bei uns über die Theke geht. Ich habe zum Beispiel im Moment, bin ich sehr, sehr gut mit 5 bis 6 Stürmern aufgestellt. Also da kriege ich bestimmt noch einen Trade hin für irgendeinen soliden Mittelfeldspieler, den ich dann gut gebrauchen könnte. Schauen wir mal. Sehr gut. Tusche, danke fürs Trio. Und ich würde sagen, wir gehen rein direkt in den Statistik-Snack.
Statistik-Snack.
Und im Statistik-Snack starten wir wie immer mit dem Abwehrboss. Und ich würde sagen, auch wenn da ein absoluter Jungspund dabei ist, mittlerweile ein Treppchen, was man so eigentlich erwarten kann, was jetzt keine großen Überraschungen birgt. Device auf der 1 mit 15 Aktionen 79, Finn Jeltsch mit 12 Aktionen 79 Punkten und Kempf knapp dahinter mit 16 Aktionen und 78 Punkten. Keine überragenden Werte, also wenn wir hier manchmal Jungs mit über 20 Aktionen und über 100 Punkten drin haben, das ist auf jeden Fall dann nochmal eine Diskussion oder einen kleinen Deep Dive wert. Die Jungs jetzt aber alle mit knapp unter 80, das sind natürlich gute Spiele, gute Aktionen, die Jungs gesammelt haben, aber nichts völlig Wildes an der Stelle, oder?
Nee, also Jeltsch finde ich sensationell, der Junge ist 17 Jahre alt, U17 Weltmeister geworden, der Junge hat eine Riesenkarriere vor sich, spielt echt bockstabil. Also der hat eine richtig gute Zukunft vor sich. Device muss man aufpassen. Siebert war gelb gesperrt. Das Gute, man kann Freitag sehen im Heimspiel Fortuna Düsseldorf, wer tatsächlich starten wird. Für alle Device oder halt Siebert-Besitzer. Ja, das kann spannend werden. Da bin ich selber sehr, sehr aufgeregt. Nicht aufgeregt, nicht, aber gespannt, wer da starten wird am Freitagabend.
Da muss ich auch einmal noch einhaken, so, weil Siebert, der ja, ich glaube, wo kam er her? Viktoria Köln oder so letztes Jahr?
Ja.
Fortuna, ich weiß es nicht, irgendwie so. Genau, und ich muss sagen, also was der wirklich für einen Weg dieses Jahr gemacht hat, vor allem ja auch erst sehr, sehr viel aus zweiter Reihe unterwegs, ne, jetzt mittlerweile, ich glaube, U21-Nazio spielt er auch teilweise und da jetzt einem Device, der wirklich in der Hinrunde oder beziehungsweise eigentlich über die ganze Saison teilweise eine absolute Bank da hinten drin war, vor allem wo Hofmann natürlich lange verletzt war, dem da im Moment Paroli zu bieten, dass da überhaupt drüber diskutiert wird, wer Freitag starten darf, also Siebert auch jemand, der echt sehr, sehr schnell seinen sehr, sehr guten Weg in dieser Saison in der Liga gemacht hat.
Ja, und eine Riesenkante, wir hatten den im Vorlauf bei uns bei Sky an der Tonne gehabt. Junge, ist das ein Brocken, Alter. Hut ab. Ja. Das ist schon eine ordentliche Erscheinung. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Siebert starten wird, weil sie 6 Siege mit Siebert und Oberdorf hatten in Serie. Mhm. Jetzt hat De Weiß mal wieder gespielt. Das ist natürlich immer Logo. An ihm hat es nicht gelegen. Aber nur Anführungsstriche 1-1 auf Schalke, was auch Schwachsinn ist, weil die sind schon ordentlich zurückgekommen. Das Ergebnis ist trotzdem okay. Aber ich glaube, dass De Weiß rausgeht. Aber das Gute, wie gesagt, ihr könnt euch das Freitag angucken und dann habt ihr weniger Bauchschmerzen.
Sehr gut. Einiges angucken konnten wir uns auch am Wochenende bei Kaufmann, dem Braunschweiger, auf der 1 im Dribbelkönig. 5 Aktionen, 5 Gegner ausgedribbelt, 25 Punkte darüber. Klaas auf der 2 mit 4, Jamra auf der 3 ebenfalls mit 24. Auch da keine überragenden Werte. Ein bisschen auffällig natürlich, dass Kaufmann trotz des 0-4 am Wochenende teilweise wahrscheinlich auch einfach alleine auf weiter Flur da unterwegs war, hier und da natürlich ins 1-gegen-1 gezwungen wurde, darüber natürlich einige Punkte eingesackt hat, aber ich glaube, da können wir auch schnell drüber hinweggehen über die Statistiken.
Ja, da ist nichts Außergewöhnliches.
Und direkt weiter zur Torhungrig-Kategorie, wo wir Ivan Pretein, Amin Dusib und Branimir Rigotta haben. Die drei Doppeltorschützen, die du eben als 3 von 4 genannt hast. 7 Abschlüsse Pretein, 61 Punkte, 5 und 54 bei Sieb, 5 und 52 bei Rigotta. Also ich glaube allein, dass die drei hier auf dem Treppchen alle aus der Partie von Wiesbaden gegen die Fürther kamen, zeigt, ja, da ging es zur Sache. 8 Tore gefallen, ordentlich was auf die Hütten. Ich muss sagen, ich habe Sonntag nicht gesehen, weil ich selber unterwegs war, aber das Spiel hat, glaube ich, Spaß gemacht, oder?
Ja, das war schon, das war echt ein wildes Spiel, zumal ja Rigotta noch einen Elfmeter verschießt, zum dann 4-2 wäre es gewesen. Dann macht Britannien den, glaube ich, 5-6 Minuten später den Elfmeter zum 3-3. Ja, dann 3-4, eine geile Aktion. Und Rigotta sein 5-3, das macht er natürlich auch überragend. Also.
Ja, das wenn der seine PS auf die Straße kriegt, dann ist das schon Ausnahmespieler in der Liga, ne?
Ja, das stimmt. Das war schon echt herausragend. Und bei Sieb ist vielleicht der Knoten geplatzt. Vielleicht macht der Fürth nochmal die letzten 3 Spiele nochmal ein bisschen Halligalli. Fußball, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Junge ja, Truppe. Jetzt, wo du den Sieb nicht mehr hast, ist auch in Ordnung, ja. Ne?
Genau.
Sehr gut. Ja, ich habe aber leider auch keinen Fürther. Muss ich mal schauen, ob da die Woche noch was geht. Sehr gut. Wir gehen weiter zur Flankenbeste-Kategorie, wo Muheim, Puchac und Neubauer sowie Heise jeweils mit 4 Flanken an den Mann gebracht und 12 Punkten dadurch an 1 bis 4 rangieren. Auch da, also Muheim brutal gepunktet am Wochenende mal wieder. Auch jemand, wo ich immer so das Gefühl habe, der ist irgendwie von der Wahrnehmung her, der Kickbase-Manager, keiner der absoluten Topspieler der Liga. Wenn du dir aber seine Punkte und seine Saisons mal immer anguckst, also ich muss jetzt gerade schnell noch eine Sekunde einmal läuft in den Kader gehen. Läuft unter dem
Radar, nicht? Bitte? Der läuft so unter dem Radar.
Ja, ja, 139 Punkte im Schnitt, das ist brutal. Also Alter. Der ist sicherlich, warte, dann schaue ich das jetzt auch schnell noch einmal gerade nach. Wenn wir uns die Top 25 anschauen, dann ist Muheim auf Platz 9. Der Mann spielt Top 10 und das ist irgendwie immer so einer, so der geht halt auch mal über den Transfermarkt und wird ein paar 100k über Marktwert abgegeben. Weißt du, wo du dir dann hinterher so denkst, boah, also dafür hättest du eigentlich auch mitnehmen müssen. Und am Wochenende mal wieder bewiesen, dass der Punkte ohne Ende machen kann. 243 ohne Scorer waren es an der Zahl. Dann dahinter Puchac, Neubauer und Heise, auch 3 Jungs, wo man, glaube ich, weiß, wenn die gut ins Rollen kommen, dann geht da ordentlich was.
Wenn etwas auffällig ist, alles 4 Linksverteidiger.
Jo, stimmt, Tatsache. Ja. Ja, alle einen guten linken Fuß, alle eine gute Flanke im Fuß und der Einzige, wo man vielleicht kurz mal drüber sprechen müsste oder könnte, Herold, ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht ganz genau im Bilde, aber der ist schon raus, noch raus, ne?
Der ist raus für die Saison.
Der ist komplett bis Ende raus. Ja, also Heise dann natürlich jemand, der immer so ein bisschen den Preis gehalten hat, würde ich mal behaupten. Eigentlich so ein bisschen das Pendant zu Muheim. Natürlich jetzt nicht so in der Sphäre, aber ich finde Heise, da war es sehr auffällig dieses Jahr, wie lange der seinen Millionenpreis von 5, 6, 7, 8 gehalten hat, obwohl er eigentlich zweite Wahl war, weil der einfach so in den Köpfen noch ist als irgendwie der kongeniale Partner von Vanicek letztes Jahr, der Punkte ohne Ende macht und so. Eigentlich aber viel in 2-3 unterwegs gewesen. Jetzt für die letzten Spieltage auf jeden Fall nochmal jemand, den man einpacken kann, gerade auch bei der Form der Karlsruher.
Genau, und wenn er spielt, hat er performt, nicht? Also da macht er ja auch wirklich immer solide Punkte.
Ja.
Und wie gesagt, Herold ist raus. Und ich muss mich entschuldigen, ich habe letzte Woche gesagt, dass Vogelsammer raus ist für die Restsaison. Das war eigentlich meine Info gewesen. Aber er wurde wieder eingewechselt, also für alle Vogelsammer-Besitzer. Oder die ihn verkauft haben, sorry da draußen. Das war mein Ding. Habe ich missverstanden. Ich wollte
gerade sagen, Vogelsammer-Besitzer wird es nicht mehr viele geben jetzt.
Sorry, aber ja.
Machst du nichts. Oft sind die Infos ja auch sehr valid und bringen mal den Vorteil zur Konkurrenz. Von daher, die Leute werden dir verzeihen und wir gehen weiter zum König der Lüfte. Device hier wieder an der 1, hat natürlich ordentlich zu tun gehabt da am letzten Wochenende. Dann haben wir Engelhardt auf der 2 und wirklich diverse. Also es gab 5, 6 Spieler, die mit 6 Aktionen und 18 Punkten hinter den beiden Jungs mit 7 und 21 rangierten. Auch da würde ich behaupten jetzt, es ist natürlich auch irgendwann so jetzt nach 31 Spieltagen ein bisschen begrenzter Mehrwert, den wir hier bieten können, weil das Device hier natürlich in der Luft stark ist. So, das brauchen wir euch da draußen nicht mehr zu erzählen. Das ist keiner, wo man jetzt Anfang der Saison irgendwie sagen muss, okay, da zeichnet sich was ab. Das ist einfach so, wenn er am Wochenende spielt, natürlich wieder eine gute Aktie, aber ich glaube hier auch nichts Weltbewegendes mehr dabei, oder?
Nee, nix.
Sehr gut. Dann machen wir weiter in der Passmaschine. Ratter ich schnell einmal durch. Wir haben den Topwert mit 63 Punkten bei Paul Nebel am Wochenende. Dahinter dann Hartl, Meffert, Leopold, Vanicek, Muheim, Müller, Artig, Tiede und Kenny auf der 10 mit 46 Punkten. Ja, auch jetzt keine ganz, ganz krassen Ausreißer. Nebel mit 63 natürlich schon sehr ordentlich, aber nichts, worüber man krass sprechen müsste. Nichts, wo man sagt, hier konzentriert sich sehr, sehr viel aus einem Team oder so. Das ist alles relativ ausgeglichen diese Woche gewesen. Hast du da noch einen Spieler, wo du sagst, über den würdest du gerne sprechen?
Nee.
Auch
alles,
nicht.
Alles gesagt, mein Schatz.
Sehr gut. Und dann haben wir die letzte Kategorie mit dem Kreativzentrum, wo mich Puchacz auf der 1 ja tatsächlich überrascht hat. Also logischerweise, wir haben ja über den Live-Podcast kurz gesprochen, da haben wir da nicht viel von gesehen, nur den Live-Ticker bekommen für Janni natürlich. Aber er mit 8 Aktionen, 60 Punkten auf der 1, punktgleich mit Lemperle, auch 60 Punkte auf der 2. Da fehlen natürlich so viele Tore, irgendwer muss hier dabei sein. Poreba mit 5 Aktionen auf der 3 und Srebeni da ebenfalls punktgleich auf der 4 mit 5 und 45. Puchacz wirklich so stark gewesen in Kiel?
Ich war da selber unterwegs, weil ich ja nach Gelsenkirchen musste. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht so gesehen. Kann ich dir nicht sagen. Aber Puchacz ist in den letzten Wochen, klar, letzte Woche war wohl nicht so gut, hat Janni gesagt, aber ist ja auch mal in Ordnung. Aber der ist in den letzten Wochen mit der Stabilze beim 1. FC Kaiserslautern, ja, weil die linke Seite hoch und runter marschiert. Echt ein interessanter Spieler. Und deswegen ist diese Punkte gar nicht so ungewöhnlich für ihn.
Ja, stimmt. Ich muss sagen, das ist auch jemand, da hatte ich so das Gefühl, wo der zur Union gegangen ist, so der hat ja gar keine Rolle gespielt und da hatte ich echt so das Gefühl, das ist einer von diesen so, die holst du aus einer kleineren europäischen Liga, weil sie da irgendwie overperformen, aber irgendwie für die stärkeren europäischen Ligen reicht es dann doch nicht. Gut, es ist natürlich schwierig, die zweite deutsche Liga als eine dieser Top-Ligen einzustufen, aber ich glaube, sich da durchzusetzen oder sich da so in den Fokus zu spielen, da gehört dann schon auch was zu. Und deswegen Puchacz echt jemand, wo es mir sehr gefällt, was der dieses Jahr dabei Lautern macht, weil das auch einfach so ein geiler Ackerer ist auf seiner Seite. Ja, genau, das ist so ein
Mentalitätsspieler, nicht? Also, ja, Ostblock, Pole, der marschiert, dem ist das egal, Alter. Der hat Bock, der geht in jeden Zweikampf, egal, ob es wehtut oder nicht. Und klar, der kam natürlich auch mit jungen Jahren zu Union Berlin, hat auch ein bisschen Geld gekostet. Ja. Ist dann übrigens Meister geworden in der Türkei, ausgeliehen zu Trabzon vor 2 Jahren, glaube ich. Und jetzt sieht man halt, wichtig, dass die Jungspieler halt spielen, ja. Und ich glaube ja schon, dass er nach der Saison, glaube ich, erstmal zurückgeht zu Union. Ich habe, glaube ich, erstmal keine andere Info, weil er, glaube ich, ausgeliehen ist. Ja. Und dann mal gucken, wie der Junge sich entscheidet und wie er sich entwickelt.
Ja, bin ich gespannt. Apropos Leihrückkehrer, vielleicht auch noch kurz hier das Thema Lemperle, der nach Köln zurückkehren wird. Also würde ich jetzt mal ziemlich sicher von ausgehen, vor allem wegen der Transfersperre auch. Und da ist natürlich Potenzial da. Wenn wir jetzt mal ausgehen davon, dass Köln runtergehen dürfte, höchstwahrscheinlich, ist das jemand, wo du sagst, der ist nächstes Jahr schon so weit in seiner Entwicklung, dass der wirklich einer der Top-Performer der Liga sein kann? Oder eher so ein bisschen noch so, dass er das eine Jahr dann in Köln wieder braucht, eine ähnliche Rolle wie ihn Fürth dieses Jahr einnimmt? Ja, guter Spieler, schon irgendwie im Dunstkreis der ersten Elf sozusagen, aber noch nicht so das Zeug zum absoluten Topspieler der Liga.
Also Benji, ich glaube, das ist abhängig, wie der Kader dann tatsächlich aussieht, wenn denn Köln absteigen sollte, wonach es ja dann wirklich sehr, sehr aussieht. Klar, wenn der Kader sich in Köln dann auch nochmal brutal verändert, dann bist du natürlich als Köln oder als Erster FC Köln froh, dass du so einen Lemperle hast oder eine Obicht, ja, die mit Spielpraxis aus der zweiten Liga zurückkommen, die du dann natürlich 1:1 erstmal einsetzen kannst und bei dir im Kader hast, ja, das ist dann schon noch gut. Genau aus dem Grund, was du gesagt hast, die Transfersperre, die bis 1.1.2025 gilt. Deswegen, klar, wenn der ein oder andere Spieler sich noch verabschiedet aus Köln, kann der auf jeden Fall eine gute und eine große Rolle spielen beim 1. FC Köln. Also da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass Obich nächstes Jahr dann auch ein Stammtorhüter beim 1. FC Köln sein wird. Ja, weil ich glaube, also, dass, wie heißt er?
Schwäbe wird wahrscheinlich das Weite suchen.
Genau, hat ja auch irgendwie eine Ausstiegsklausel drin. Und ich glaube, dass Köln natürlich auch Geld generieren muss.
Ja.
Ja, und deswegen wird Lemperle, glaube ich, eine große Rolle spielen können, nächstes Jahr beim 1. FC Köln.
Ja, übrigens sehr interessanter Spieler, so wenn wir jetzt auch langsam, jetzt zwar noch nicht den Blick auf die nächste Saison richten, aber so vielleicht schon mal die ein, zwei Namen irgendwie uns hinter die Löffel schreiben. Sehr interessant finde ich auch Marvin Obus, der dann aus Essen wieder zurückkommt nach Köln, der da dieses Jahr echt auch einen guten Weg gemacht hat. Ich habe ihn in den ein, zwei Spielen natürlich gegen Arminia gesehen. Und also die Anlagen sind geil, könnte wirklich so ein klassischer Spieler werden, der dann über die zweite Liga irgendwie seinen Breakout schafft und ist da ordentlich zu was bringt, bin ich sehr gespannt.
Ist denn eigentlich von Nürnberg, Kastrop, ist der nicht eigentlich rausgeliehen von Köln?
Nee, ich glaube, der ist festgewechselt. Der ist doch damals aus der zweiten von Köln, glaube ich, rübergegangen nach Nürnberg, oder?
Okay.
Also ich meine, der ist fix da.
Aber ich glaube, Köln hat Glück in dem Fall, dass sie wirklich noch ein paar Jungs ausgeliehen haben, die echt auf einem guten Niveau spielen bei ihren Leihvereinen, die du dann zurückholen kannst, die zurückkommen und die du dann 1:1 gleich integrieren kannst und musst.
Ja.
Nach dem Abstieg, wenn er denn kommt, und dann, ja, bin ich gespannt, wenn so ein großer Club jetzt, der nächste große Club runterkommt in Liga 2, das ist natürlich irre, ja.
Ja, ich glaube auch Köln hat tatsächlich, um das Thema jetzt einmal abzurunden damit, hat das Glück sogar in Anführungsstrichen, dass natürlich mit Ausnahme von solchen Jungs wie Chabot und so, die unumstritten, glaube ich, Bundesliga-Niveau haben, aber ich würde jetzt mal Namen reinschmeißen wie einen Hussein Basic, wie vielleicht einen Linden Meiner und sowas auch, wo ich sage, so das können für die zweite Liga wirklich richtige Bretter sein, so die können da richtig overperformen, haben aber halt wirklich eine so schwache Runde dieses Jahr gehabt, dass da wahrscheinlich auch viele oder wenig Erstligisten irgendwie konkretes Interesse zeigen werden. Also vielleicht natürlich in der ganzen Misere auch zumindest noch das Glück, dass man halt nicht wie, weiß nicht, wenn Mainz jetzt zum Beispiel runtergehen würde, dann haben die, glaube ich, aber eine Rückrunde auf einem Niveau gespielt, dass viele Spieler da sich mal umschauen können. Das ist bei Köln, glaube ich, dieses Jahr dann eher nicht der Fall. Deswegen kann man sich da, glaube ich, Hoffnung machen, dass relativ viel von dem Spielerstamm zusammenbleibt, auch wenn da 3-4 Ausnahmen natürlich dabei sein werden.
Ja.
Schauen wir mal. Wir schauen aber jetzt mal nicht ganz so weit nach vorne und noch nicht in die nächste Saison, sondern erstmal auf nächsten Freitag bis Sonntag und haben den Spieltag im Fokus. Tusche, unsere 20 Minuten Bedenkzeit sind um. Wir starten nämlich rein mit dem Derby am Freitag im Volksparkstadion St. Pauli zu Gast bei den Hamburgern vom HSV. Gelernt, so, ich lerne doch schnell, Tusche.
Gut so.
Und ja, wir haben eben schon viel drüber gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Es ist natürlich so, Derby-Charakter lässt das total unpredictable wirken, so dieses Spiel, unvorhersehbar wirken. Deswegen können wir hier, glaube ich, direkt reinstarten mit dem Ergebnistipp, den wir uns überlegt haben, Tusche.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe 2-2 getippt bei meinem Tippspiel bei Sky. Deswegen bleibe ich dabei 2-2. Jetzt bist du dran, mein Freund.
Ich glaube tatsächlich, dass der HSV es nochmal umbiegen wird. So, ich glaube, die Qualität in diesem Kader ist einfach selbst gegenüber St. Pauli so gut, man ist so gut aufgestellt, dass da der Druck so ein bisschen in den Hintergrund geraten kann und dass man da, so wie auch in den letzten Derbys, wo man eigentlich oft relativ gut aussah, da mit dem Stadion hinter sich die letzte Chance unbedingt wahren will und das am Ende 2-1 gewinnt.
Okay, und ich wünsche, wie gesagt, dem HSV-Fan auch nicht dieses Worst-Case-Szenario.
Ja, das ist
dass der Erzrivale in ihrem Stadion aufsteigt und du halt, wenn denn Düsseldorf das Heimspiel gegen Nürnberg gewinnt, halt, ja, Platz 4 hast, maximal. Mehr würde dann in der Konstellation nicht mehr gehen und das wäre, ja, nee, das wünsche ich keinem, das wünsche ich dem HSV-Fan nicht, deswegen, ja, tippe ich 2-2, das würde ja dann auch nach, wenn denn Düsseldorf gewinnen sollte, ja immer noch eine theoretische Chance sein. Aber selbst mit einem 2-2 wäre es eigentlich gegessen, wenn denn Düsseldorf ja sein Heimspiel gewinnt.
Ja, dann ganz kurz nochmal, um den Bogen natürlich zu unserem Kickbase-Mehrwert hier zu schlagen. Ist das denn eine Partie, wo du sagst, ey, die Jungs von beiden, die das ganze Jahr schon performen, stellst du ohne Bedenken auf? Oder sagst du, boah, vielleicht lieber Abstand nehmen, weil so absolut unvorhersehbar?
Ich glaube ja, das Spiel kann ja auch eine ganz komische Genese bekommen, weil wenn der HSV mitbekommt, dass Düsseldorf führt und das Spiel ist hier vielleicht unentschieden, dann musst du eigentlich Risiko gehen und musst auf Sieg gehen. Weil du weißt, wenn Düsseldorf führen sollte, du bist gerade unentschieden, dann sind es 6 Punkte, 16 oder 14, 15, 13 Tore plus für Düsseldorf, dann musst du dieses Spiel gewinnen und das kann dann wild werden.
Ja.
Ja, das ist, weil nochmal ein Unentschieden, jetzt kannst du sagen, okay, komm, jetzt gehst du das letzte Risiko nicht, weil du halt, das sind die Dinge, ja, weil dann bist du als HSV-Spieler vielleicht, auch als Trainer, sonstige, sagst ja, okay, eigentlich muss ich dieses Spiel gewinnen, aber der absolute Worst Case ist, dass St. Pauli, wenn wir jetzt aufmachen, dass das Siegtor erzielt, durch ein Konter oder was auch immer, du verlierst dieses Spiel, bist raus und die sind aufgestiegen in deinem Stadion.
Naja.
Weißt du, das sind so 2-3 Richtungen, wo du überlegen musst, was machst denn du jetzt, nicht? Was möchtest du dem einen Anhang dann auch antun, Anführungsstriche?
Ja.
Boah, also diese Entscheidung, wenn diese Konstellation kommt, boah, möchte ich dann auch nicht treffen, ja?
Ja, aber du sagst was Gutes, also so diese Szenarien, die eintreffen können, es hat, also in letzter Konsequenz, sagen wir, Düsseldorf liegt hinten, dann musst du natürlich als HSV auch sagen, ey, jetzt ist unsere Chance so groß, nochmal auf den Punkt auch ranzugehen, so, genau. Dann musst du, also eigentlich musst du in jedem Szenario irgendwann volles Risiko spielen, ja. Wirst du auch tun müssen, so, und deswegen glaube ich, so, egal welche, oder egal welches Szenario auf dem anderen Platz eintritt, egal ob Hamburger oder St. Paulianer, aufstellen am Wochenende, weil das jetzt eine Situation sein wird. Ey, die zweite Halbzeit, entweder du hast die Pauli-Spieler und kannst die ganze zweite Halbzeit darauf schwitzen, dass mal ein Konter durchgeht, oder du hast die Hamburger, die dann vielleicht irgendwann wirklich die St. Paulianer da mit 60-70% Ballbesitz einschnüren, weil die komplett volles Risiko alles nach vorne schmeißen. Also in dem Spiel, wenn es natürlich dann gegen deine Jungs am Ende des Tages ausgeht, klar gibt es da nicht die dicken Punkte, aber die Chance darauf, dass da auch in der letzten halben Stunde nochmal richtig was geht, du sogar nochmal ein, zwei Scorer mitnimmst, die ist riesig am Wochenende. Oh ja. Deswegen wäre mein Take da auch, ey, Hamburger und St. Paulianer, auch wenn es ein sehr enges Spiel ist, auf jeden Fall rein alle.
Ja, also das sind wirklich, ja, klar, da gibt es ja 5-6 Szenarien, ja, ist ja klar, wenn St. Pauli zurückliegt, ach, das ist irre, also ich glaube, das wird echt hinten raus, kann das ein richtig, richtig krankes, wildes Fußballspiel werden in Liga 2.
Ja, ich hab so Bock.
Geil. Ja, Mann, ohne Scheiß. Sehr geil.
Wir gehen weiter zum anderen Freitagsspiel. Die Fortuna aus Düsseldorf zu Hause gegen Nürnberg. Haben gerade schon drüber gesprochen. Riesenchance für Düsseldorf, die Relegation zumindest wahrscheinlich fast fix zu machen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Druck auf Kiel aufzubauen, wenn man dann nur noch 2 Punkte hinten sein sollte nach Freitagabend. Im Moment formstärkstes Team der Liga. Nürnberg auf der anderen Seite. 1 Punkt aus den letzten 5 Spielen. Die letzten 4 Spiele verloren. Da spielt also die Nummer 1 der Formtabelle der letzten 5 Spiele gegen das Schlusslicht, gegen Platz 18 mit Nürnberg. Glaubst du, es wird auch so ein klares Ding, einfach alles auf Düsseldorf da am Freitag?
Es spricht ja alles, was du gerade aufgezählt hast, spricht ja alles für Düsseldorf. Aber es hat doch alles für Kiel gesprochen, gegen Kaiserslautern. Also, hey, ich habe zwar trotzdem 2-1 getippt für Düsseldorf, aber schon vor 4 Wochen musste ich ja die letzten 5 Spieltage tippen, unter den ersten 4. Ich würde trotzdem auf Heimsieg Düsseldorf gehen, ja, weil ich sie dann auch auf Schalke gesehen habe am Samstagabend. In einer ekligen ersten Halbzeit für sie haben sie sich zweite Halbzeit nach Rückstand trotzdem echt gut befreit. Und Nürnberg ist irgendwie gefühlt, geht da gar nichts, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Da ist irgendwie gefühlt die Luft raus. Aber ey, dafür ist es zweite Liga und dann gewinnt erst jetzt die Kaiserslautern einfach mal kurz in Kiel. Das kann am Freitag auch passieren, aber Düsseldorf ist auch zu Hause echt stabil. Ja. Und sie wissen, ey, weil natürlich der HSV gegen St. Pauli spielt und sie hoffen, dass es vielleicht auch unentschieden ausgeht, weil dann hast du Punkte auf St. Pauli gut gemacht, hast aber auch den HSV auch wieder Punkte gut gemacht. Das wäre das beste Ergebnis, wäre wahrscheinlich für Düsseldorf Heimsieg, Düsseldorf und unentschieden beim Derby.
Ja.
Und ich glaube, dass sie sich durchsetzen werden und wahrscheinlich die Relegation am Wochenende festmachen können.
Na, siehst du dann weiterhin deinen 2-1-Ergebnistipp?
2-1 bleibe ich, weil ich kann da jetzt ja nichts anderes sagen. Aber ich glaube, dass es ein Heimsieg wird für Düsseldorf.
Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, gehe am Ende mit einem 2-0. Ich glaube, Düsseldorf wird das zu Hause im eigenen Stadion einfach sehr seriös da spielen. Nürnberg gar nicht so krass ins Spiel kommen lassen. Auch wenn ich eigentlich bei Nürnberg so ein paar Spieler, also natürlich über Usun und Co. brauchen wir gar nicht sprechen, die haben immer die Qualität, auch mal ein Spiel wieder auszubrechen. Aber ich glaube, das wird eine seriöse Nummer von Düsseldorfer Seite, 2-0. Und wir gehen weiter in den Samstag und zur Partie, die du eben nicht so ganz auf dem Schirm hattest, führt gegen die Braunschweiger. Zuletzt, ich glaube, beide sehr wechselhaft. Vor ein paar Wochen, kann ich mich noch dran erinnern, hat man auch bei den Fürthern noch so ein bisschen Richtung Platz 3 geschielt. Mittlerweile geht da absolut gar nichts mehr. Absolutes Niemandsland der Tabelle auf Platz 9, 45 Zähler im Moment. Und sowohl Fürth als auch Braunschweig, wie gesagt, zuletzt sehr wechselhaft, was die Punkteausbeute anging. Ist so ein bisschen Niemandsland gegen Abstiegskampf. Glaubst du, das hat einen Impact, dass Braunschweig natürlich den Abstiegskampf kennt, da jetzt wirklich alles auf den Platz lassen wird und bei Fürth so ein bisschen die Luft raus ist? Oder glaubst du, gerade nach der Partie letzte Woche 5 eigene Tore geschossen, hat man da nochmal richtig Bock jetzt?
Nee, man hat natürlich Bock, ist doch klar. Und Alex Honecker, ich glaube, den hat das richtig angekotzt, die letzten 10 Wochen, wo sie echt, glaube ich, 7 Mal verloren haben von 10 Spielen. Echt viel weggeworfen haben, weil sie echt auf einem richtig guten Tabellenplatz waren, eine Zeit lang. Aber ich muss sagen, Braunschweig unter Daniel Scherning unfassbare Entwicklung genommen. Wie sie Fußball spielen, wie sie kontern, geile Abläufe. Ich habe 2-2 getippt. Ich glaube, dass das Braunschweig was holen kann. Ich glaube, dass auch Tore fallen werden, ja, weil Braunschweig muss vielleicht ein bisschen lauern und dann umschalten, weil sie das echt überragen können.
Und deswegen glaube ich, dass das ein Unentschieden werden kann. Und deswegen kann man da vielleicht auch auf die Offensivleute gehen. Zum Beispiel auf jeden Fall Ryan Philipp, den ich sensationell finde. Ich bin gespannt, ob der nächstes Jahr noch zweite Liga spielt, weil ich glaube, der könnte dem einen oder anderen Bundesligisten sogar gut tun, wenn du auf Konter gehst, weil der unfassbares Tempo hat. Da bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere vielleicht ein bisschen Fantasie hat mit dem Jungen. Und Fürth, wie gesagt, da ist dann am Ende wahrscheinlich auch, komm, je nachdem, wie das Spiel läuft, Vollgas nach vorne. Was haben wir jetzt noch zu verlieren? Ja, lass uns dem Zuschauer ein bisschen was geben. Nach vorne spielen. Und ich glaube, dass da Tore fallen.
2-2. Ja. Sehr gut. Ich würde tatsächlich auch mit einer Punktetrennung gehen. Dann gehe ich einfach mal auf 1-1. Glaube nämlich auch.
Mach doch 3-3, Alter. Hau doch mal was raus, Mann.
Ja, machen wir ein 3-3 draus.
Da kommst du mal, da bist du doch.
Bei Ryan Philipp nochmal, wo du es auch gerade angesprochen hast, das war auch ein Spieler, wo wir eben bei Siebert drüber gesprochen haben, bei dem war ich wirklich extrem überrascht von der Entwicklung, weil der hat ja am Anfang, der kam ja aus Luxemburg letztes Jahr, wo wir dann natürlich auch drüber sprechen müssen, ja, Wahnsinnsquote, aber da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, ne? Also das Niveau der Luxemburger Liga, das ist ja, also jetzt einfach mal, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich Regionalliga-Niveau in Deutschland so, vielleicht dritte Liga, wenn du Glück hast, so, und dann da ihn wirklich direkt in die zweite Liga zu holen und darauf zu hoffen, dass er direkt einen Impact hat, ist natürlich auch schon mutig gewesen. Dementsprechend, am Anfang hat er ja gar keine Rolle gespielt. Der war ja teils nicht mal im Spieltagskader. Ja. Und glaube ich, vor allem dann wirklich unter Scherning, wo sehr klar dieser straighte Konteransatz gefahren wurde, halt wieder zum Thema geworden und dann ja auch eine Wahnsinnsserie und ein paar Spiele in Folge gehabt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich klar. Luxemburg kann ich null einschätzen. Mensch, weiß ich nicht, was das Niveau ist. Nationalmannschaft Luxemburg hat sich rausgemausert. Also die sind schon stabil geworden. Ja, das muss man schon sagen, auch in den EM-Qualifikationen. Wie gesagt, die Liga kann ich nicht einschätzen, aber so ein junger Mann, wenn ich den aus so einer Liga hole, den muss ich natürlich dann auch trotzdem ja versuchen, erstmal zu fördern, ja, und das Vertrauen zu geben und dem mal Spiele zu geben, damit er sich an diese neue Liga gewöhnt. Und das hat er halt zum Anfang der Saison nicht bekommen. Und genau wie du sagst, unter Scherning war das sofort gesetzter Spieler und du hast gesehen, Alter, wenn der Tiefe bekommt, den hält kein Mensch der Erde auf. Und ich glaube, der ist jetzt mit Hauptmann zusammen der beste Scorer bei Braunschweig. Und ich finde den richtig, richtig interessant. Und wie gesagt, also für den einen oder anderen Bundesligisten, kann der Junge echt interessant sein.
Ich bin gespannt. Warten wir mal ab. Gehen weiter zu Hansa Rostock gegen den KSC. Ich lege an der Stelle mal vor, so weil ich es relativ eindeutig sehe, Karlsruhe sehr formstark. Könnte eine ganz, ganz kleine Restchance vielleicht auch am Wochenende wahren, je nachdem, was am Freitag passiert. Aber lass mal am Freitag irgendwie eine Punkteteilung im Hamburg-Derby stattfinden und Düsseldorf gewinnt nicht, dann kannst du halt wirklich nochmal ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen und zumindest den Druck da nochmal erhöhen von hinten, von Platz 5. Auf der anderen Seite, Rostock die letzten drei Spiele verloren, jetzt auch am letzten Wochenende wieder unter den Relegationsstrich gerutscht und ich glaube, da ist ehrlicherweise einfach der Qualitätsunterschied dann zu groß, als dass Rostock da was holt. Natürlich zu Hause da die Kogge nochmal richtig einen Rücken da mit den Heimfans. Da geht richtig was, das wird ein Hexenkessel. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird sich da der KSC durchsetzen und dann sage ich 3-1 Karlsruhe.
Ja, und ich habe da 2-1 Hansa Rostock getippt, weil ich natürlich auch ein bisschen befangen bin. Ich bin Ossi. Ich möchte natürlich, dass Hansa Rostock drinnen bleibt. Karlsruhe natürlich auch einen unfassbaren Run in den letzten Wochen. Aber wenn Rostock was holen kann, dann ist es zu Hause im Ostseestadion und vielleicht ist da auch mal eine Überraschung drin. Und wie gesagt, ich bin da als Ossi natürlich ein bisschen befangen und hoffe, dass Hansa Rostock da in Kuh landen wird und das Heimspiel irgendwie auf sich ziehen kann und wird, weil dann wären sie mit 34 Punkten wieder richtig mit dabei. Ja, das ist natürlich sowieso alles da. Die vier Mannschaften, Rostock, Wiesbaden, Lautern, Braunschweig, alles so eng. Jeweils nur ein Punkt Unterschied. 2-1, ich habe mal was rausgehauen.
Sehr gut. Osnabrück gegen Schalke. Schalke zuletzt viele Unentschieden. Könnte sich jetzt wirklich dann final auch aus dem Abstiegskampf, glaube ich, verabschieden. Wenn du dann nach dem Wochenende 40 Punkte hast, dann ist das Ding gegessen. Jetzt sieht es ja auch schon ganz gut aus eigentlich. Für Osnabrück ist es weiterhin der letzte Strohhalm. Wir haben einen Arbeitskollegen und Freund, der Osnabrücker ist. Und mit dem habe ich am Wochenende auch nochmal drüber gesprochen und meinte, jetzt natürlich hat man dann irgendwie immer den letzten Strohhalm, an dem man sich klammert. Aber so langsam müsste das doch mal jetzt auch in euren Köpfen durch sein, oder? Und er sagt auch wieder so, lass uns mal am Wochenende da gewinnen gegen Schalke, dann bist du irgendwie bei 28, Wiesbaden und Co. holen in der Form im Moment nichts, dann hast du noch 2 Spiele, 4 Punkte. Ich glaube, Osnabrück muss aber auch noch
gegen Magdeburg. Aber die haben natürlich auch noch Bretter vor sich.
Ja, also das wird sehr eng trotzdem, wie schon gesagt, es ist nochmal ein Heimspiel. Ich erinnere mich an den Aufstieg letztes Jahr, wo es ja auch wirklich letzte Sekunde dann war, wo die das Ding noch gezogen haben und irgendwie, ich glaube, sogar den Dreher dann in den letzten 10 Minuten da im letzten Saisonspiel hatten. Also wenn einer da Comeback-Qualitäten hat und wenn einer nach der letzten oder nach den letzten Monaten sich auch an diesen letzten Strohhalm klammern darf aus der Erfahrung heraus, dann ist es wahrscheinlich Osnabrück. Und deswegen finde ich das Spiel sehr, sehr schwer einzuschätzen. Wir haben letztes Mal, wo wir zusammen aufgenommen haben, Tusche schon drüber gesprochen, Schalke auswärts und daheim, zwei unterschiedliche Gesichter, jetzt wieder auswärts, dann bei Osnabrück. Ich glaube, das wird am Ende des Tages ein 1-1 Unentschieden. Bei Osnabrück gehen die Lichter aus, weil du es nicht ziehen kannst am Ende, und Schalke mit dem Punkt wird sich ziemlich sicher da unten rausziehen.
Ich habe 2-0 Schalke 04 getippt, obwohl Schalke die schlechteste Auswärtsmannschaft ist in Liga 2. 9 Punkte in 15 Spielen geholt. Das ist natürlich auch Wahnsinn, wenn du überlegst, wie viele Zuschauer, wie viele Fans da immer mitfahren auswärts. Aber sie halt so eine krasse Disbalance haben zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Und trotzdem sage ich, dass Schalke am Wochenende das in Osnabrück festmacht. 40 Punkte. Und sie alle auf Schalke richtig durchatmen können und werden. Und dann wissen, okay, ey, wir haben diese eklige Saison geschafft. Und bleiben in Liga 2 und jetzt haben wir richtig Aufgabe vor uns, um uns für neue Saison richtig aufzustellen.
Geil,
deswegen Tusche. 0-2.
Es gefällt mir, dass unsere Meinung hier und da ein bisschen auseinandergeht. Bin ich sehr gespannt aufs Wochenende. Mal schauen, wie es aussieht bei Lautern gegen Magdeburg. Wir haben vor der Aufnahme schon ganz kurz mal drüber gequatscht, weil du gestern in Magdeburg vor Ort warst und ich dich gefragt habe, was meinst du, holen die da was? Ich kann es natürlich kurz machen an der Stelle, so jeder weiß, glaube ich, um mein Faible für die Magdeburger, weil mir der Fußball einfach, oder die Ansätze sehr gut gefallen. Der Fußball in letzter Konsequenz manchmal ein bisschen schwierig dann, aber deswegen glaube ich, dass sie auf jeden Fall was holen bei Lautern, weil du einfach die bessere Spielanlage hast. Trotzdem Lautern zu Hause, es geht um alles, du hast natürlich eine unfassbare Atmosphäre da, Magdeburg wird auch ordentlich Auswärtsfahrer haben, glaube ich, also das wird auch richtig geil da Samstagabend, muss man sich eigentlich auch anschauen. Ich glaube trotzdem, wie gesagt, Magdeburg holt was, wird, glaube ich, ein wildes Spiel, weil Lautern muss und Magdeburg offensiv immer will. 2-2.
Ich habe 1-1 getippt.
Oh, das ist ja richtige Richtung.
Ja, ich freue mich auch auf dieses Samstagabendspiel. Da wird der Betzenberg brennen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und keine Ahnung, was das da so richtig wird. Also, wie gesagt, deswegen bin ich beim 1-1 und das hilft irgendwie beiden gar nicht, gefühlt. Aber es kann aber auch das wieder echt ein wildes Fußballspiel werden.
Aber eigentlich die geilsten Spiele, ne? Wo man so mit gar keinem Gefühl reingeht und alles passieren kann. Ja, sehr geil. Bin ich gespannt, Samstagabend. Wir gehen rüber zum Sonntag. 3 Partien haben wir noch über. Sprechen zuerst über Hannover gegen den SC Paderborn. Platz 6 gegen 7. Der Rückstand ist zu groß auf Platz 3. Geht absolut um die goldene Ananas. Habe ich dementsprechend auch jetzt wirklich kein großes Gefühl. Ich traue Paderborn halt auch gegen die Top-Teams immer relativ viel zu, während mir so bei Hannover so ein bisschen irgendwie gefühlt der Zug verloren gegangen ist, so ein Stück weit in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen, ich glaube, auch da, dass Paderborn eine gute Rolle spielen kann, würde sogar auf einen Auswärtssieg 2-1 gehen.
Hannover, zu viel. Ich glaube, sie haben ja erst ein Spiel verloren oder zwei jetzt mit dem letzten Heimspiel gegen St. Pauli in dem Jahr 2024. Ja,
viel Unentschieden auch, ne?
Aber unfassbar viel Unentschieden.
Ja.
Und deswegen hat es nicht gereicht. Ich tippe 3-2, weil ich glaube, dass das ein offenes Fußballspiel sein wird und wird. Mhm. Und Hannover zu Hause 3-2 gewinnt und das Stadion wahrscheinlich wieder relativ voll sein wird. Weil ja, der Hannover-Fan konnte sich schon identifizieren mit dem Fußball von Stefan Leitl und der Mannschaft. Und deswegen glaube ich, gute Kulisse, 3-2, Tore fallen da, über Tore tippen.
Nehmen wir. Elversberg gegen die Hertha, gegen die alte Dame. Mehr goldene Ananas geht nicht. Hier goldene Ananas 2.0, Platz 10 gegen Platz 8. Glaube ich, ist es am Ende. Also ich war extrem gespannt, weiß ich noch, Anfang der Saison, mit diesem Vollgas-Fußball, den Elversberg in der dritten Liga gespielt hat, wie man da in Liga 2 ankommen wird. Und dann haben sie auch eine sehr gute Rolle gespielt, teilweise die Saison. Zwischendurch mal einen kleinen Hänger gehabt, aber jetzt ja, also brauchen sie ja gar keine Sorgen mehr machen. Trotzdem glaube ich, dass Hertha mit der Qualität, die du im Kader hast, am Wochenende da das Spiel dann tatsächlich ziehen wird und gehe mit einem Mit einem 3-0 sogar. Ich glaube, Fabi Rehse und Co. haben nochmal Bock und dann wirst du da auswärts das 3-0 machen.
Ich bin bei auswärtig mit dabei, aber ich habe 2-3 getippt. Ich glaube auch da, dass auch da Tore fallen werden wieder, weil beide offensiv nach vorne spielen, ja, Hertha BSC kaum zu 0 spielt und deswegen tippe ich 2-3. Ja, und Tabak Golovic und Rehse werden schon mal was machen.
Ja, bin ich tatsächlich jetzt mit deinen Argumenten sogar ein bisschen eher bei dir, aber mein 3-0 bleibt natürlich stehen.
Schauen wir mal, sehr gut.
Was da wird. Letzte Partie des Wochenendes, Wien-Wiesbaden gegen den Holstein aus Kiel. Ist natürlich ein Spiel, Kiel kann mehr oder weniger alles fix machen da oben, je nachdem wie es am Freitag dann in den anderen Spielen läuft, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Konstellation sein, wo du als Kiel, ja, der Gewinner des Spieltags werden kannst. Ob jetzt wirklich Hamburg gewinnt und du wieder auf die Eins springen kannst, ob Pauli gewinnt und du Hamburg endgültig irgendwie aus dem Rennen da löschen kannst, ob Düsseldorf vielleicht was liegen lässt und du auch da dann Platz 2 schon sichern kannst. Wir werden sehen, auf jeden Fall kannst du ziemlich sicher der Gewinner des Spieltags da im Aufstiegskampf werden. Wien Wiesbaden dagegen, vergangenen Spieltag hinter die Lauter gefallen, die da in Kiel ja den Coup gelandet haben. Muss natürlich auch, glaube ich aber am Ende des Tages, dass sich der Holstein nicht 2 Wochen in Folge solche Patzer leisten wird, jetzt am Wochenende dann da alles klar machen will und auswärts auch gewinnt, 2-0 ungefährdet.
Auch da habe ich vor 3 Wochen tippen müssen, meine Abschlusstabelle mit Ergebnisse, oder vor 4 Wochen sogar schon, und habe da 1-1 getippt.
Oh.
Vor, wie gesagt, 4 Wochen. Und ich würde es jetzt genauso machen, weil Trainerwechsel, Wien Wiesbaden kommt jetzt noch dazu, das wusste ich natürlich vor 4 Wochen nicht. Aber wenn ich jetzt den jetzt nicht vor 4 Wochen hätte tippen müssen, hätte ich jetzt trotzdem unentschieden getippt, weil ein Trainerwechsel immer was mit der Mannschaft macht. Und das ist für. Und Wien Wiesbaden hat natürlich so einen Monster-Antilauf 2024. Ja, und ich glaube, dass bei Kiel vielleicht ein bisschen der Kopf dazu kommt.
Mhm.
Und deswegen bleibe ich beim 1-1, weil ich, wie gesagt, getippt habe. Und bin gespannt. Aber du hast es angesprochen, wenn Düsseldorf nicht gewinnt, dann kann Kiel natürlich in Wien Wiesbaden aufsteigen am Sonntag. Also auch das ist möglich. Also. Ja, aber ich bleibe bei 1-1.
Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, echt einige Spiele, die wir unterschiedlich getippt haben diese Woche. Mal schauen, ob wir das nächste Woche noch auf die Kette kriegen. Vielleicht nimmt Janni ja auch unsere Ergebnistipps dann in nächste Woche mit rüber, je nachdem, wie interessant es am Wochenende wird.
Ja.
Und wir landen dann natürlich mehr oder weniger als Closer der heutigen Episode noch im Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Und im Einkaufswagen, Tusche, da brauche ich heute ein bisschen deine Hilfe, weil wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, irgendwie habe ich ein bisschen zu sehr abreißen lassen zwischendurch. Dementsprechend bin ich auch gerade, was so die zweite Reihe der Teams angeht und was so etwaige Rotationen und so angeht, nicht mehr so perfekt aufgestellt, würde aber sagen, so, das ist, also, ich kann euch da schon ein bisschen was mit an die Hand geben. Habe zuerst mal die 3 Gelbsperren des kommenden Wochenendes dabei. Asta von Fürth holt sich die 5. Gelbe und da dann direkt die Frage einmal an dich, Tusche. Ich habe Haddadi und Çalhanoğlu als direkte Ersätze, je nachdem, wie man umstellen könnte. Vielleicht sogar Michalski, wenn man ein bisschen was an der Formation dreht, auf dem Schirm. Was glaubst du, wer macht's da?
Boah, das ist echt schwer. Also, ich glaube eher Haddadi als Çalhanoğlu, weil Haddadi kam jetzt auch rein im Spiel noch.
Ja.
Çalhanoğlu gar nicht. Das sind echt. Ich gehe auf Haddadi, aber du kannst ja auch komplett, wie du schon sagst, jetzt habe ich sie hier im 4-4-2 gesehen, aufstellungstechnisch am Sonntag in Wien-Wiesbaden, weiß nicht, ob es dann wirklich so war.
Dreierkette auch immer noch Option eigentlich
kann auch bei sein. Fürth, ne? Klar, Meierhöfer kann natürlich auch auf rechts gehen, weil er hier links eingezeichnet war. Vielleicht kommt auch wieder Gieselmann zurück, keine Ahnung, was mit dem ist. Jetzt gar nicht im Kader war.
Das ist schauen wir mal. Auf jeden Fall viele günstige Optionen. Vielleicht einfach mal einpacken. Heimspiel gegen Braunschweig. Du hast schon gesagt, du erwartest, dass man da irgendwann einfach den Fans auch ein bisschen was geben will. Könnte also ein Spiel werden, wo vielleicht sogar 1-2 Scorer bei dem einen oder anderen bei rauskommen. Deswegen hat da die Çalhanoğlu wahrscheinlich ja letzte Alternative eher, würde ich schon auch Gieselmann, je nachdem, was da die Gesundheit sagt. Und vielleicht sogar eine Michalski, je nach Formation, auch eher vor Çalhanoğlu sehen. Deswegen die Jungs mal einpacken. Wir gehen weiter nach Elversberg. Sickinger, 5. Gelbe, ganz wichtiger Spieler natürlich eigentlich für die Elversberger. Und da hast du natürlich, ich weiß gar nicht, ist Konrad dieses Jahr auch etatmäßig noch der Kapitän? Letztes Jahr war er es ja, glaube ich, in Liga 3, oder?
Das kann ich dir nicht sagen, Alter.
Ja, wie auch immer. Der Mann auf jeden Fall könnte ein Backup sein. Pinkert hat ja auch zwischendurch einige Spiele da gemacht.
Ja.
Das wahrscheinlich auch da die 2 Optionen. Ich glaube, dürften beide sogar am Marktwertboden im Moment bei 250.000 unterwegs sein. Wahrscheinlich einfach mal einpacken und schauen, wa?
Ja.
Machen wir so, gehen weiter nach Düsseldorf. Klaus, fünfte Gelbe, wird am Wochenende auch nicht dabei sein. Logischer 1:1-Ersatz wäre natürlich Jonan Niemetz da auf der rechten Seite auch oft, ja, dann sozusagen Rotationspartner von der Bank gewesen, wenn es da nach 70, 80 Minuten, wenn da mal gewechselt wurde. Es könnte natürlich auch sein, dass ein Ior, der sehr flexibel ist, wieder vorne auf die Außenbahn geht und einen Gavory hinten links verteidigt, der ja auch schon gute Phasen in der Rückrunde hatte. Wäre mein Gefühl aber eher Niemetz 1:1, oder?
Niemetz oder halt Jastrzemski, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Stimmt, auch noch eine gute Rolle gespielt.
Einer von beiden, glaube ich, wird für Klaus anfangen. Aber auch da ist ja gut, wenn ihr beide habt, Niemetz oder Jastrzemski auf dem Transfermarkt einpacken und nicht so doll drüber feuern. Freitag seht ihr, wer da aufläuft.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir weiter nach Fürth. Zu Hause gegen Braunschweig hatte ich mir auch schon vor der Episodenaufnahme hier rausgesucht als ein Spiel, wo viele Tore fallen könnten. Da auf jeden Fall alles einpacken, was letzte Woche gescored hat. Tuschel, du hast Srebeni, glaube ich, ja auch schon in deinem Maschinenraum oder in deinem Trio. Ja. 250k, beziehungsweise jetzt ein bisschen gestiegen, glaube ich. Ich hatte mir gestern die Spieler hier notiert. Eine Lempalle für 2,3 Millionen, der ein sehr gutes Spiel hatte. Einen Sieb für 5,5, wenn der irgendwie verfügbar ist. Alles holen, weil die werden auf jeden Fall starten. Und da einmal nur die Frage in deine Richtung. Wie ist der Stand bei Green im Moment? Weißt du da mehr?
Der ist jetzt seit 29. Spieltag ist er raus.
Ja.
Also, warte mal. Na, seit dem 28. sogar schon. Also der ist jetzt schon ein paar Wochen raus. Also ich glaube nicht, dass da,
selbst zumindest wenn er... Zumindest nicht von 0 auf 100 Startelf, ne?
Der ist ja noch länger raus, sehe ich gerade, Alter. Das ist ja Wahnsinn.
Echt? Ich hab da auch nur so auf dem Schirm,
dass da so schon nicht gespielt. Gegen die HSV, das war der 27. Spieltag.
Ja, warte mal, ich schau mal hier. Tusche, musst doch einfach nur ins Spielerprofil bei Kickbase gucken, da siehst du es doch viel schneller, Mensch. So, hier. 26. Spieltag war seine letzte Partie, genau, da auch durchgespielt, Rostock. Seitdem raus.
Genau.
Ja, ich habe nur auf dem Schirm, dass da immer so hieß, so ja, man weiß nicht so viel, von Woche zu Woche schauen, aber
das ist jetzt schon echt lange, ne? Selbst wenn er jetzt kommt, ist er 7 Wochen raus, also dann fängt er ja nicht von Anfang an.
Sehr gut, nehmen wir so mit, dann Green wahrscheinlich noch keine gute Option, zumindest fürs Wochenende. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, alles einpacken, was da vorne geliefert hat letzte Woche. Die dürften eigentlich alle wieder starten. Sehe ich keinen Grund, dass da rotiert wird. Dann habe ich natürlich noch die zwei Lautra mit Zulinski und Hanslik. Zulinski wurde am letzten Wochenende auch schon spekuliert, dass er mal wieder starten dürfte, weil da gesagt wurde, du brauchst das Tempo auf dem Platz. Am Wochenende natürlich gegen kleine, quirlige Magdeburger. Zulinski, der ja auch sehr flexibel einsetzbar ist. Könnte eine Option sein, ist jetzt niemand, wo ich sage, ey, unbedingt mitnehmen, weil der euch die Riesenpunkte am Wochenende holt, ist aber natürlich auch sehr, sehr günstig, also auch da könntet ihr einfach mal spekulieren und ihn mitnehmen. Hanslik sollte gesetzt sein auf der 10, hast du ja schon gesagt, Tusche. Ja. Und die letzten zwei Jungs, die ich dabei habe, sind dann Heise und Tiede. Heise hatten wir eben schon drüber gesprochen, zwar 5,4 Millionen auch wert, aber das könnte sich auf jeden Fall lohnen in den letzten Wochen, gerade jetzt gegen die Rostocker, zumindest wenn es nicht nach Tusche, sondern nach mir geht. Und Tiede eben auch für 250k auf der anderen Seite. Und damit haben wir dann auch den Einkaufswagen für heute soweit abgefrühstückt.
Sehr gut.
Und sind am Ende mehr oder weniger der Episode angelangt, Tusche. Aber eine Sache fehlt noch. Da habt ihr ja in der Rückrunde eine kleine Tradition euch hier zurechtgeschustert. Und wir können erstmal kurz ein Wrap-up nochmal von Spieltag 31 machen und den MVP-Tipps, die eingesammelt wurden. Tusche mit Eras und 44 Punkten, das war natürlich gar nichts. Yanni Elhankouri, der dann nach dem Tipp noch sozusagen sich verletzt hat, jetzt auch für die Saison meines Wissensstandes nach komplett raus ist höchstwahrscheinlich. Anton hatte Sander mit Assist, glaube ich sogar, aber wegen der Niederlage dann nur 90 Punkte. Und Bench hat sich hier ausnahmsweise mal in die Spitze gesetzt mit Afolayan und 98 Punkten. Ist natürlich auch keine Meisterleistung hier gewesen, aber nehme ich mit, was ich kriegen kann.
Stark. Ne? Sehr gut. Gut so. Immer ein gutes Gefühl mitnehmen, ist doch schön.
So nämlich. Und deswegen gehe ich auch mit einem guten Gefühl ins kommende Wochenende und meinen MVP-Tipp und sage, am Freitagabend wird's Appelkamp machen, der immer mal wieder einen Bombenspieltag haben kann, der das schon oft genug in der Vergangenheit gezeigt hat. Und ich glaube, dass Düsseldorf es da eben relativ ungefährdet machen wird. Vielleicht 1 bis 2 Scorer von Appelkamp kommen. Und auch Janni hat bei den Düsseldorfern ein gutes Gefühl und sagt, Tanaka
macht's. Aber da bin ich erstmal gespannt, ob der Junge von Anfang an spielt. Der kam zwar rein, aber
hat
sofort,
auch gescored, aber,
war sofort online. Also hat echt sehr, sehr viel Wind reingebracht fürs Düsseldorfer Spiel. Aber da geht ja nicht schon viel Risiko.
Ja, aber wollen wir doch sehen hier. Das ist auch ein guter Tipp. Genau, der liebe Anton dann, bevor du den Closer machen kannst, Tusche, geht mit Tabakovic ins Rennen, wo du ja auch eben schon angekündigt hast. Der und Rehse könnten da am Wochenende gut liefern in Elversberg.
Und deswegen, was ist dein Tipp? Guck mal, ihr habt zwei Düsseldorfer. Ich nehme da noch den zweiten Hertaner. Ich nehme natürlich Fabi Rehse.
Den nehmen wir doch mit. Wird eingetragen. nächste Woche dann mal schauen, wie es wie es ausgegangen ist. Aber damit gehen wir dann ins Rennen als MVP-Tipp für Spieltag 32, an dem sich in Liga 2 einiges entscheiden kann. Tusche, es hat wie immer viel, viel Spaß gemacht.
Dito,
und ich glaube, das ist echt, also der Spieltag, der jetzt kommt, ich hatte noch keinen Spieltag in Liga 2 dieses Jahr, auf den ich heißer war. Ja, ich habe so Bock.
Das ist, also ab Freitag geht's ab und zieht sich durch. Wir werden geile Spiele sehen. Und ich glaube, ein, zwei Entscheidungen fallen schon am Wochenende.
Ja, wir werden sehen, nehmen wir auf jeden Fall so mit und Tusche, vielen Dank dir, vielen Dank euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören hier jede Woche und dann schauen wir nächste Woche mal, was Janni und du so aus dem Wochenende mitnehmen.
So sieht's aus. Bench, alte Hundelunge, ich danke dir, bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.